Moin, moin, liebe HörerInnen von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast für zweite und dritte Liga. Ich bin Ole und bei mir ist es gerade sehr früh am Morgen. Ich bin verbunden auf dem anderen Ende des Globuses mit Jan-Erik Kröger in Köln immer noch und bei ihm ist ihr Witter.
Gewitter?
Wo nochmal? In Neuss?
Ja, hier ist leider gerade ein moin. heftiges Gewitter losgebrochen. Ich hoffe, dass die Leitung stabil bleibt und dass der Ton nicht beeinträchtigt wird hier vom Donnergrollen, aber es wird gerade schon wieder weggetrieben vom Wind, also alles
sonst,
entspannt.
Sonst ist die Leitung ja immer stabil. Kann man nur hoffen, dass es beim Gewitter jetzt nicht schlimm wird.
Ja, stimmt.
Ja, liebe HörerInnen, das Wochenende brachte uns einiges, vor allem den letzten Spieltag in Liga 2 und 3. Es ist durch, wir haben Gewissheit jetzt, Aufsteiger, Absteiger, Relegationsteams, es ist einiges passiert und wir haben es verfolgt. Zweite Liga haben wir zusammen geschaut, beziehungsweise ich habe das Einzelspiel geschaut, du glaube ich anfangs noch die Konferenz.
Ja,
wie hast du diesen Spieltag erlebt? Hast du dich schön, hast du dich schick gemacht und vor den Fernseher gehauen oder aus dem Bett auf dem Laptop, so wie ich?
Ja, ich habe es natürlich auf dem Laptop geschaut, aufs Sofa hingeflezt, aber ich habe mich, muss ich sagen, tagelang drauf gefreut schon, auch so Freitag, Samstag. Klar, Samstag hatte man dann noch die Bundesliga-Konferenz, die ich natürlich auch geschaut habe, so letzter Spieltag, Entscheidung, aber so richtig viel ist ja irgendwie in letzter Zeit dann auch nicht mehr so an den letzten Spieltagen, die noch offen sind, die Entscheidungen. Also in der Bundesliga war es dann halt noch der Abstiegskampf, wer muss in die Relegation, wie ja auch dann in der zweiten Liga, wer in die Aufstiegsrelegation darf und wer auch direkt hochgeht, da war es ja alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern und es waren ja auch noch eine Reihe von Mannschaften drin involviert, deshalb der zweite Liga-Konferenz dann doch spannender und mehr Vorfreude bei mir auf jeden Fall ausgelöst.
Ja, glaube ich. Man kann es, glaube ich, festhalten, es stand und fiel mit dem Spiel Hansa Rostock gegen HSV, weil oben ging es ja noch um einiges und Darmstadt war darauf angewiesen, dass der HSV in Rostock federn lässt. Werder Bremen hatte es selbst in der Hand, muss man sagen, die standen ja schon auf dem zweiten Platz, also Werder mit dem Sieg in Regensburg, sozusagen selber alles alles selber klar gemacht, aber genau, die Frage war halt für Darmstadt, wie schlägt sich der HSV? Darmstadt, guten Job gemacht gegen Paderborn, früh 3-0 in Führung gelegen, schon in der ersten Halbzeit und ja, sozusagen die Hausaufgaben gemacht, aber dann kam das Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen, Hansa Rostock gegen den HSV. Du hast das auch, glaube ich, am Ende im Einzelspiel geschaut, nicht wahr?
Ja, genau. Den Krimi angeschaut.
Genau, weil es dann ja doch sehr, sehr spannend war. Wunderschönes Wetter, ausverkauftes Ostseestadion, Fußballherz, was willst du mehr? Also wirklich die perfekten Bedingungen für so einen Kracher. Den Nordklassiker, letztes Mal 2008 gegeben, dass der HSV ein Gastspiel bei Hansa hatte. Damals noch zu Bundesliga-Zeiten die Trainer Armin Fee und Huub Stevens.
Ach.
Also wirklich düstere.
Alter.
Ja, glaube ich.
Lange ist es her.
Obwohl, das kann eigentlich, Pagelsdorf.
Ja, Pagelsdorf.
Das erzähl ich dir für eine Scheiße. Der Fee war so 2003 oder 2004.
Ja.
Hatte ich gerade irgendwie falsch auf der.
Ich wollte nämlich gerade sagen, schon Frank Pagelsdorf, der muss doch irgendwo auch da gesessen haben.
Ja. Ich habe mich da, hab ich doch rechtzeitig noch berichtigt hier. So.
Was ein Shitstorm.
Hier wird nichts rausgeschnitten, genau. Hansa gegen HSV und das Spiel wurde angepfiffen um kurz nach 15.30 Uhr und Hansa, muss ich sagen, kam richtig stark aus der Kabine, haben offensiv gezeigt, was sie können und, glaube ich, den HSV so ein bisschen überrascht, denn in Halbzeit 1 und vor allem auch in den ersten 20 Minuten lief da sehr wenig zusammen beim HSV, also offensiv Glatzel komplett abgemeldet, hatte so gut wie keine Ballberührung und Hansa stand hoch, konnte Jatta gut in den Griff bekommen, der ja sonst auch häufig mal seine Schnelligkeit ausnutzt und hat das richtig gut gemacht. Mir hat das richtig gut gefallen, wie die Mannschaft aus der Kabine gekommen ist und ich glaube davon war Walter vielleicht ein bisschen überrascht, weil er, glaube ich, selber gedacht hatte, okay, wir machen hier das Spiel, wir können ja den Spielaufbau bestimmen und uns dann so langsam ans Tor rantasten von Hansa. Klar, Walter hat auch vorher gesagt, man sollte Hansa keinesfalls unterschätzen, hatte am Ende aber, so wie es aussah in der ersten Halbzeit zumindest, doch ein bisschen, weil er, glaube ich, dann doch überrascht war von Hertels Offensivdrang, der eigentlich nicht so dafür steht.
Ja, und ich fand, man hat auch wieder HSV-mäßig gemerkt, dass die Hosen etwas vielleicht voll waren, mal wieder. Es ging um was, Druck war da, man musste liefern. Und man stand ja dann auch schon aus HSV-Sicht direkt zu Beginn unter Druck, weil Darmstadt ja überhaupt nichts anbrennen ließ von Beginn an. Überhaupt keine Zweifel hat aufkommen lassen gegen Paderborn zu Hause. Und ja, so musste der HSV wirklich liefern und auch zeitgleich gewinnen. Und wenn man sich Hansa angeschaut hat, so ging es mir auf jeden Fall, dann hat man sich auch gefragt für Hansa, als ob es da auch um Leben und Tod ging. Also Hansa wirklich gespielt, als würde es noch um irgendwie den Klassenerhalt gehen. Finde ich gut.
Immerhin keine Wettbewerbsverzerrung.
Ja, absolut.
Obwohl, später sah es an ein paar Sachen schon, an ein paar Situationen schon nochmal so aus, aber darüber reden wir später. 13. Minute fiel das 1:0 für Hansa Rostock. Nico Neidhardt war es, nachdem Danilo Sikan aus dem Mittelfeld schön in Szene gesetzt worden war und zur Grundlinie lief, legte er den Ball nach hinten und da rutschte Verhoek vorbei und hinten stand dann Neidhardt. Die Hamburger Verteidigung konnte nichts mehr machen. 1:0. Kalte Dusche für den HSV und verdientes Tor für Hansa zu diesem Zeitpunkt. Und die Rostocker zogen sich nicht zurück, sondern spielten weiter ihren Offensivfußball runter. Große Chance von Ingelsson danach auch noch. Und auch generell gab es noch ein paar gute Abschlüsse von Hansa. Also es hätte durchaus auch 2:0 stehen können in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht.
Ja, das stimmt. Alleine ja auch schon dieser Lattentreffer von Fröde nach 80 Sekunden, auch schon ein Wachmacher gewesen. Aber Hansa auf jeden Fall in der Anfangsphase des Spiels spielbestimmt und der HSV geschockt nach diesem Rückstand auch. Wie gesagt, zwei Tore waren jetzt noch nötig. Also in vergleichbaren und entscheidenden Situationen in den vergangenen Jahren hat der HSV ja eigentlich nie die Nerven behalten. Deshalb sah es auch schon zu Beginn nicht gut aus. Aber irgendwie diese Aufholjagd, fand ich, der letzten Wochen ließ darauf schließen, dass in diesem Jahr vielleicht die Dinge doch mal anders laufen könnten als sonst. Man muss ja nochmal festhalten, seit der Niederlage in Kiel am 10. April gab es dann 5 Siege in Folge vor dem Hansa-Spiel. Und
Wahnsinn.
Ja, alleine dieses Comeback, das haben wir ihnen ja auch schon nicht mehr zugetraut, muss man ja auch mal sagen. Und trotzdem standen sie vor dem 34. Spieltag auf Platz 3. Das ist schon aller Ehren wert. Und ich glaube, daraus konnten sie dann auch so ein bisschen die Stärke vielleicht ziehen für den weiteren Spielverlauf. Auch wenn weiter, wie du es auch gerade schon gesagt hast, in der ersten Halbzeit Hansa spielte.
Ja, du hast schon, wir haben ja auch darüber gesprochen, haben ja auch einen guten Kollegen, dein Mitbewohner, der HSV-Fan ist, der ist auch Berufspessimist mittlerweile nach diesen ganzen Enttäuschungen der letzten Jahre. Und ich glaube, das sind einfach viele HSV-Fans. Und so wird vielleicht auch so ein bisschen der Druck genommen. Ich meine, das hört sich jetzt bescheuert an, weil natürlich ist noch großer Druck halt dort. Aber wenn halt diese Erwartungshaltung, wir steigen auf, wir müssen unbedingt wieder hoch, sich so ein bisschen abgemildert hat innerhalb der letzten 4 Jahre, ist vielleicht einfach, ist ein freieres Aufspielen möglich oder vielleicht auch nochmal das Ganze, also ist möglich, irgendwie den Glauben an sich selbst nochmal wieder zu fassen.
Ja, und, aber es sah ja lange, muss man ja sagen, auch danach aus, als ob es wieder der 4. Platz wird. Also sie lagen lange hinten, beziehungsweise haben dann irgendwann den Ausgleich gemacht, aber Darmstadt hat ja die ganze Zeit geführt und es hat wirklich lange gedauert. Es
ging so gut los.
Und trotzdem, dieses Jahr wollte man so einen anderen Ansatz verfolgen, irgendwie Erwartungshaltung weniger, dann diese ausgerufene Kontinuität, man möchte jetzt langfristig denken mit Jugend und so, die man dann quasi, die man da einsetzt und was vorantreiben und trotzdem hätte es um ein Haar wieder zum gleichen Ergebnis wie in den letzten 3 Jahren davor gereicht. Also das ist schon paradox.
Man muss aber schon sagen, glaube ich, dass was der HSV dieses Jahr gezeigt hat, auch um den Verein herum mit dem Aufbau, das wirkt alles nachhaltiger als das, was in den Jahren zuvor passierte. Deswegen hätte ich auch gesagt, wird es der HSV nicht schaffen, haben sie trotzdem eine bessere Basis, also im Kader und auch im Verein, glaube ich, um nächstes Jahr anzugreifen, kommende Saison, als in den Jahren zuvor, wo man eigentlich immer wieder einen kompletten Rebuild machen musste, weil man irgendwie gegambelt hat, dass man in der Saison auf jeden Fall hochgeht und diese Kader auf so eine Saison ausrichtete. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen, also für mich aus meiner Sicht, gerade weil halt viele junge Leute, die ja unbestrittene Qualität haben, dabei sind, so ein bisschen anders gelaufen. Ja. Aber gut, gehen wir zurück zum Spielverlauf. Halbzeit, Hansa, das bessere Team.
Ausschreitung.
Die zweite Halbzeit beginnt. Ausscheidung in der Halbzeit, wieso, wer?
Ich glaube, ja, auf der Südtribüne, da ging es ja zwischenzeitlich mal ein bisschen hoch her, das sah man ja auch, dann später noch im Spiel. Ich glaube, insgesamt 14 Verletzte da. Da wurde ja Pyrotechnik auch eingesetzt und irgendwelche Banner abgefackelt. Und ich natürlich wieder als jemand von außerhalb frage mich bei dieser Situation wieder, warum sind diese Blöcke da immer noch nebeneinander eigentlich? Der Heim- und der Auswärtsblock, diese Pufferzone ist zwar da, aber keine Ahnung. Alle Jahre wieder irgendwann mal so in regelmäßigen Abständen knallt es da mal, oder?
Ja, ich weiß auch nicht, wie man es machen könnte. Also eigentlich vielleicht von den, ich glaube, es ist halt auch, hat auch mit der Anfahrt zu tun, weil wenn man die Fans, die Gästefans in eine Kurve da auf der Nord, da gibt es ja auch noch Steher, also die 8- und 9er Blocks sind ja auch Steher bei Hansa. Wenn man da die Gästefans reinquartieren würde, dann müssten die über den Hauptplatz vor dem Ostseestadion ran ans Stadion. Und ich glaube, das wäre auch logistisch wieder schwierig, die dann zu trennen. Und so sagt man sich vielleicht auch einfach, ja, okay, dann Hauptsache irgendwie der Anfahrtsweg ist möglichst sicher zu gestalten und garantiert eine Separierung von den Hansa-Fans. Und halt im Stadion gibt es diese Pufferzone ja nach rechts, wo ja theoretisch auch dann Leute erstmal zwischenkommen müssen. Schaffen immer mal wieder welche von Hansa-Fans. Aber keine Ahnung. Ich meine, die Leute wissen, was sie erwartet, wenn sie nach Rostock kommen, und können sich dann ja noch darauf vorbereiten. Dementsprechend, ich weiß gar nicht, was für Banner abgefackelt wurden. Bin gespannt, welche HSV-Fanclubs sich auflösen in den nächsten Tagen. Liebe Grüße nach Hamburg, da hat wohl wieder jemand nicht aufgepasst. Props an die Süd. So, hörst du mich noch, mein Freund?
Ich höre dich.
Das hat dir die Sprache verschlagen hier gerade, oder?
Ja, ich wollte noch sehen, wo du noch hingelangst in deiner Lobeshymne auf die.
Ja, machen wir mal lieber spielerisch weiter. 50. Minute, Robert Glatzel mit einem schönen, hat seinen Körper reingestellt nach einer Flanke, köpft den Ball an die Latte, der geht ins Tor und es steht 1:1. Der HSV war wieder da, kam auch besser aus der Halbzeit als in der zweiten Halbzeit, auch nicht unbedingt mit super zwingenden Aktionen, aber halt in der 50. Minute, 5 Minuten nach Wiederanpfiff, das Tor und dann ging es natürlich los. Der HSV hat wieder Mut gefasst und das hat man dann auch auf dem Platz deutlich gesehen. Sie haben mehr vom Spiel gehabt und nun auch begonnen, wirklich ihre Offensivkräfte in Szene zu setzen.
Ja, das stimmt. Und es wurde ein offenes Spiel. Hansa spielte trotzdem weiter nach vorne. Und zum Beispiel nach einem tiefen Ball Ingelsson auf Heuer Fernandes zumarschiert und gescheitert. Also auch da wieder Heuer Fernandes, der Fels in der Brandung da ganz hinten. Und langsam, aber sicher, je weiter das Spiel Richtung Ende entgegenschritt, desto mehr leise Verzweiflung und banges Hoffen kam dann doch beim HSV auf. Und in Minute 75 gab es dann tatsächlich die Erlösung durch Sebastian Schonlau. Flanke von Iron rechts. Mike. Genau. Flanke von rechts erneut. Dieses Mal von Reis die Flanke. Schonlau in der Mitte gut durchgesetzt. Ich glaube, hinter ihm standen noch Glatzel und noch ein anderer HSV-Spieler.
Ja, ungefähr also, drei HSVer frei. Rostocker Verteidigung komplett weg von den Männern. Thema Wettbewerbsverzerrung.
Ja, also nicht optimal verteidigt auf jeden Fall. Also auch da das Schema erkennbar, Flanke über rechts, da war auf jeden Fall auch ein Schwachpunkt auszumachen, da in der Hansa-Defensive in der zweiten Halbzeit. Und Schonlau macht es gut, wie gesagt, allein gelassen und dann Riesenjubel natürlich auf HSV-Seite. Und unfassbar, dass tatsächlich das für unmöglich Gehaltene doch noch möglich gemacht wurde. Ich in der Halbzeit persönlich hätte es auch nicht gedacht, dass der HSV das wirklich noch drehen kann. Wir haben ja zwischenzeitlich auch natürlich geschrieben und uns ausgetauscht. Ja, und du hattest schon so ein Gefühl, dass es dieses Mal wirklich anders läuft und dass der HSV das noch hinbekommt und Hansa das hergibt. Eventuell. Und der HSV zog ja dann sogar noch Stärke aus der Führung im Rücken und setzte noch einen drauf.
Ja, 85. Minute, Mikkel Kaufmann, Sonntagsschuss, muss man sagen. Hansa hat eigentlich gut versucht, dagegen zu halten. Auch noch beim Rückstand haben sie weiter versucht, spielerisch aktiv zu sein, aber natürlich dadurch anfällig gewesen für Kontersituationen. So auch in Minute 85. Mikkel Kaufmann kommt aufs Rostocker Tor zu. Eigentlich rückt die Abwehr gut nach und stellt ihm die Wege zum Tor zu. Aber ja, dann gelingt Kaufmann da von der linken Seite des Strafraums mit seinem rechten Fuß ein Wahnsinn. Tor, ins rechte Dreierangel von Kolkes Tor und da war dann für mich der Zeitpunkt erreicht, wo ich das TV-Gerät bzw. mein Laptop zugeklappt hat, weil es mir doch die Laune verhagelt hat, da die Hamburger im Ostseestadion so feiern zu sehen. Du bist aber dran geblieben und hast noch etwas gesehen, den Schlusspunkt.
Ja, der Schlusspunkt in der Nachspielzeit, nach einer Ecke von Hansa noch der Anschluss von Fröde per Kopf. Also da konnte man dann wirklich aus HSV-Sicht noch sagen, zum Glück hat Kaufmann da noch die Aktion so konsequent zu Ende gespielt. Kaufmann ja für den blassen Sonny Kittel gekommen, von dem war wenig zu sehen im Spiel. Und dann gab es noch den Anschlusstreffer für Hansa, der dann aber natürlich nichts mehr ändern sollte. Was heißt natürlich? Der dann auf jeden Fall nichts mehr änderte. So natürlich war das gar nicht in so einem Spiel. Aber wie gesagt, am Ende der Unterschied zu den letzten Jahren, am Ende der HSV da gewesen, als es dann auch wirklich zählte. Und nicht nur
6 Siege in Folge.
Genau, 6 Siege am Ende reichten dann, um noch in die Relegation einzuziehen. Wie gesagt, unfassbar, dass sie es noch geschafft haben mit diesem Lauf. Und gerade auch jetzt im letzten Spiel gegen Hansa, das Spiel gedreht zu haben, so zurückzukommen, das ist natürlich psychologisch schon ein kleiner Vorteil eigentlich gegenüber Hertha, oder? Ja. Was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Erstmal Glückwunsch natürlich nach Gelsenkirchen, haben wir schon gesagt, jetzt auch noch Bremen, die es geschafft haben und HSV Dritter. Genau, es wartet Hertha BSC. Und wenn man sich halt die beiden Mannschaften anschaut und vergleicht, auch was ihren Saisonverlauf angeht, da muss man schon sagen, dass der HSV vielleicht ein paar Vorteile hat psychisch. Das ist nicht immer so. Klar denkt man sich, ja, der schlechte Verein aus der Bundesliga ist ja immer ein bisschen benachteiligt dem gegenüber aus der zweiten Liga. Aber manchmal gibt es da ja auch noch echt Stories, dass da noch ein Team im letzten Spiel auf den Platz sich hochwuchtet und dann auch motiviert ist. Bei Hertha ist, glaube ich, die Motivation ja wirklich sehr schwierig zu finden. Da muss man schon tief graben. Denn ihr wisst es wahrscheinlich, dieser Club ist ziemlich kaputt. Das größte Einzelinvestment der Bundesliga-Geschichte sind diese 370 Millionen, glaube ich, die Lars Windhorst, der Investor, dort reingebuttert hat vor ein paar Jahren. Und trotzdem hat Hertha diese Saison nichts auf die Reihe bekommen. Super schwaches Offensivspiel, also das wirklich, da stimmt strukturell was nicht, das hat auch der Kicker geschrieben. Dazu kommt die mangelnde Nervenstärke, denn Hertha hätte durchaus die Chance gehabt, auch in der Saison das festzumachen, den Klassenerhalt, hat aber gegen Bielefeld zum Beispiel bei diesem Unentschieden einiges liegen gelassen, gegen Stuttgart genauso, also da ist auch irgendwie sehr viel im Argen. Dann natürlich,
gegen Stuttgart haben sie ja sogar gewonnen, 2-0, aber gegen Mainz zum Beispiel haben sie dann ja auch noch Punkte gelassen, also sie hätten es halt auch schon
rechnerisch. Aber haben die da trotzdem liegen gelassen? Also das meine ich, das ist einfach.
Gut, die 3 Punkte haben sie trotzdem geholt, ne, gegen den direkten Konkurrenten, klar, nicht alles eingetütet, sondern auch viel liegen gelassen, aber ja, es sind andere Vorzeichen, würde ich auch sagen, irgendwie als in der letzten Saison zum Beispiel, kann man ja den Vergleich ziehen, Köln damals von 17 noch auf die 16 gesprungen am letzten Spieltag durch einen Sieg und Werder in die zweite Liga geschickt. Umgekehrt war es damals bei Holstein, die vorzeitig auch an 2 Spieltagen mit einem Punkt den Direktaufstieg hätten sicher eintüten können und es auch beide Male verkackt haben und dann auch als Zweitligist den bitteren Gang in die Relegation gehen mussten, wo es dann nicht gereicht hat. Und dann ja sogar das Hinspiel gewonnen, Holstein, aber im Rückspiel absolut geklatscht worden. Also das waren andere Vorzeichen als in diesem Jahr. Also Hertha, wie gesagt, psychisch angeschlagen, auch durch den Verlauf des letzten Spieltags. Kann man ja auch nochmal sagen, dass sie ja natürlich auch geführt haben gegen Dortmund. Stuttgart parallel unentschieden nur, also es sah alles gut aus für die Hertha. Und dann fiel noch der Gegentreffer oder 2 Gegentreffer in Dortmund und Stuttgart traf auch noch. Also ja, ist eine schwierige Aufgabe. Und natürlich braucht man nicht drüber reden, dass eigentlich, auch wenn die Qualitätslücke nicht so riesig ist bei beiden Mannschaften, würde ich sagen, aber auf dem Papier individuell Hertha stärker besetzt ist. Aber das heißt ja nichts, wie du ja auch schon gesagt hast.
Das sind alles Jungs mit internationaler Erfahrung. Ich glaube, da hat jeder, also so gut wie jeder, schon mal in irgendeinem europäischen Cup-Spiel gespielt. Wenn ich mir jetzt hier die Startaufstellung anschaue von Hertha gegen Dortmund, also eigentlich Wahnsinn, mit so einem Team und auch mit Herr Bank hier in die Relegation zu müssen.
Und, ja, aber auch das, ne, gab es ja irgendwie auch schon häufig. Ich erinnere mich da auch an Wolfsburg 2018, auch gegen Kiel, auch mit einem international
Schalke erfahrenen Kader. Abgestiegen letztes Jahr. Ja. Also das war ja auch, die hatten ja auch stabile Leute. Aber bei Hertha ist auch wirklich diese ganze Saison, dass man dann Dardai entlässt, wenn man auf Platz 14 ist. Und dann hat Bobic zu lange an Korkut festgehalten, trotz einer absolut fußballverweigernden Haltung der Mannschaft. Und diese Transfers, Moalida und Ekelen Kamp, die haben auch alle nicht gefruchtet. Also es ist wirklich, der Verein ist richtig rotten, würde ich sagen. Und ich glaube, es würde ihnen gut tun, wenn sie mal absteigen. Und ich glaube auch, dass der HSV eine ziemlich gute Chance hat. Ich glaube sogar, eigentlich für mich ist es 50-50, aber aufgrund der psychologischen Situation vielleicht 60-40 für den HSV. Also das ist, glaube ich, würde ich wetten müssen, würde ich sagen, der HSV packt es.
Ja, also ich räume dem HSV, muss ich auch sagen, ganz gute Chancen ein. Ich würde vielleicht nicht sagen 60-40, aber... Ja, 49-51, also knappe Sache im Moment vielleicht.
Er lehnt sich ja wieder weit aus dem Fenster, mein Freund.
Ja, so kennt man mich ja. Aber natürlich auch noch der Magath-Faktor. Ist das noch ein Faktor? Abgewichster Hund natürlich und irgendwie auch Feuerwehrmann auf eine Art mittlerweile. Aber ich glaube, irgendwer hat mal geschrieben, auch nach der Verpflichtung, Auslaufmodell in der Bundesliga. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt 5 Tage mit Medizinbällen die Treppen am Olympiastadion hochscheuchen die Entscheidung für eine Relegation bringt.
Maja lebt noch in seiner Zeit da vor 20 Jahren, wo er damit vielleicht Erfolg hatte, aber das ist ja auch einfach nicht mehr so. Und ich glaube halt einfach nur, harte Drill-Time bringt nicht wirklich viel, sondern muss halt auch irgendwie psychologisch die Spieler erreichen. Und wenn du halt als Team, das auf Platz 15 stehst, permanent als Trainer davon sprichst, dass man ja in die Relegation kommt und das so ja fast herbeiredet, ist das, glaube ich, auch nicht so ein geiler Effekt auf deine Mannschaft. Mhm. Aber gut, wir werden es sehen. Magath gegen seine alte Liebe HSV. Ja, genau. Es wird spannend. Noch. Donnerstag und Montag sind die beiden Spiele. Wir werden uns sie genüsslich geben. Ich hoffe, ich kann da meine Überstunden abbummeln, weil das will ich mir auch eigentlich unbedingt anschauen. Gut, gehen wir runter in der zweiten Liga. Die Relegation, zweite Drittliga, stand ja auch schon fest am Spieltag zuvor. Dynamo Dresden wird auf den 1. FC Kaiserslautern treffen. Die Roten Teufel hatten ja ein paar Problemchen in den letzten Wochen, da unnötige Niederlagen dabei gehabt, deswegen nicht mehr geschafft, Braunschweig dort zu verdrängen. Und es gab auch noch andere Gewitter dort am Betzeberg. Und zwar wurde Marco Antwerpen entlassen, der Erfolgstrainer in Anführungsstrichen diese Saison. Und viele haben sich gewundert, auch als jemand, der nicht so nah am Verein ist, ich mich auch total. Aber der SWR, vielen Dank an die Öffentlich-Rechtlichen an dieser Stelle, konnte mich ein bisschen aufklären und hat erklärt, dass es vielleicht gar nicht mal so überraschend war, Antwerpen zu diesem Zeitpunkt zu entlassen. Und zwar möchte ich gerne zitieren, intern stand beim FCK schon lange fest, dass man den Vertrag auch nicht verlängern wird nach dieser Drittligasaison. Es gab da gar keine ernsthaften Gespräche. Nur im Falle des Aufstieges in die Liga 2 hätte sich Antwerpens Vertrag automatisch verlängert. Vieles deutet aber darauf hin, dass er auch dann nicht mehr Trainer gewesen wäre, sagt ein Experte, der nahe dem Verein steht. Also muss man ja da schon sagen, dass wohl auch hinter den Kulissen schon vieles im Argen lag, was halt anscheinend dann nur durch den sportlichen Erfolg der vergangenen 3 Monate so ein bisschen zurückgehalten werden konnte. Aber Antwerpen ja wirklich auch als Hitz- und Knallkopf bekannt und Wahnsinn, dass er sich seine guten sportlichen Erfolge immer durch persönliche Defizite anscheinend kaputt macht. Also so war es in Würzburg, so war es in Braunschweig, ne?
Ja, genau, das stimmt. So warst du ja in Braunschweig da sogar aufgestiegen und dann auch völlig überraschend die Trennung nach dem geschafften Aufstieg. Also das stimmt. Für die äußeren Beobachter, wie wir es sind, natürlich sportlich, wenn man es aufs Sportliche nochmal runterbrechen möchte, wie gesagt, etwas überraschend, 3 Niederlagen aber am Ende, angefangen beim 1:2 in Wiesbaden, dann 1:3 gegen Dortmund zu Hause und am Ende nochmal 0:2 bei Viktoria Köln. Und das auch noch unter dem Gesichtspunkt, dass ja auch Braunschweig gegen Meppen am Ende sogar nochmal gepatzt hat. Also es war die Chance da gegen
Sieg.
Viktoria Köln, genau, zumindest da zu gewinnen und eben das auszunutzen. Aber ja, Lautern ging am Ende die Puste aus und ja, Relegation war zu diesem Zeitpunkt aber trotzdem eigentlich das Worst-Case-Szenario ja schon. Also, dass sie mindestens die Relegation erreichen, war ja schon die ganze Zeit über so gut wie klar. Und dass die Verantwortlichen dann um Sportgeschäftsführer Thomas Hengen trotzdem so gehandelt haben. Gut, ich meine, wenn sie sich sowieso damit befasst haben, nicht weiter mit ihm zusammenzuarbeiten, dann das, ist es so. Ja. Aber
so sagt es der Journalist, ja.
Ja, aber er hat auch das sportlich nochmal versucht zu rechtfertigen, hat gesagt, besorgniserregender Trend war nach dem letzten Sieg, das war gegen Saarbrücken im Südwestderby, zu beobachten. Also es gab einen Abfall bei der Laufintensität und auch bei den Zweikampfwerten. Und er hat auch selber sogar gesagt, dass es vielleicht eine unpopuläre Entscheidung ist, aber Basics einfach gefehlt hätten und dieser Leistungsabfall unerklärlich. Und das 10 Tage vor so einer Relegation ist schon richtig riskant. Auf jeden Fall.
Ja, andererseits gab es wohl auch aus der Mannschaft Stimmen, die da irgendwie beschwerlich gegenüber Antwerpen waren. Auch vielleicht nochmal kurz ein Zitat. Immer wieder gab es Klagen über seine Umgangsform innerhalb der Mannschaft, über sein Auftreten nach außen, seine ständigen Provokationen von der Trainerbank aus, seine verweigerten Handschläge gegnerischer Trainer und Arroganzanfälle, die dem Image des 1. FC Kaiserslautern schlichtweg schadeten. Also, das hört sich alles ganz schön nach Spilled Tea an, da in Kaiserslautern verschüttet wurde.
Wenn ich das höre und wenn ich dann mich in die Verantwortlichen bei Kaiserslautern und in diesen Verein reinversetze, dann will ich mir doch jetzt wenigstens vor der Relegation nicht noch dieses Fass aufmachen. Also ist ja okay, wenn man da Differenzen hat, aber ich würde vielleicht diese 2 Spiele abwarten. Ich meine, die Kontinuität in dieser Saison, die haben wir ja oft genug lobend hervorgehoben, die war halt da und sportlich sah es lange, lange sehr gut aus, auch am Ende ja eigentlich noch. Also ein 3. Platz ist ja schon mal viel besser als die letzten Jahre. Und das,
was... Aber wenn das Team verloren hat, also dann ist es doch, also wenn das Team keinen Bock mehr hat, sich für diesen Trainer den Arsch aufzureißen, ist es vielleicht die bessere Entscheidung, dass dann da so ein Everybody's Darling wie Dirk Schuster daherkommt, der vielleicht nochmal irgendwie frischen Wind reinbringt. Also ich weiß nicht, ob ich da mitgehe.
Ja, ist halt die Frage, ob Dirk Schuster jetzt, der neu reinkommt, 10 Tage vor einer Relegation ist er vorgestellt worden, kommt neu rein, ist Ex-Darmstadt, Ex-Aue, also immerhin relegationserprobt, aber kommt völlig von außen neu rein und soll da jetzt Ergebnisse bringen in 2 Spielen. Hatte nicht mal eine Generalprobe, so wie Dresden am letzten Spieltag, dadurch, dass Kaiserslautern eben spielfrei war. Und natürlich auch für ihn keine leichte Aufgabe und keine tolle Situation. Und auch Schuster hat gesagt, er will nicht alles auf links drehen. Das sind auch so die Standardansagen, wenn man dann als Feuerwehrmann kommt. Und er möchte mit einer stabilen Defensivarbeit trotzdem Fußball spielen. Also im Grunde genommen nach einer ähnlichen Spielweise wie unter Antwerpen hört sich das für mich an. Und wie gesagt, Kontinuität war da. Also es ist riskant, auf jeden Fall.
Ja. Es ist auf jeden Fall ein wilder Saisonabschluss auf dem Betzenberg. Bringt Unruhe rein, aber wer kommt? Es kommt Dynamo Dresden. Quizfrage, wann hatte Dynamo das letzte Mal ein 3-Punkte-Spiel zu verbuchen? Rate mal, in der regulären Saison.
Oh Mann, März oder so?
Nee, im Dezember 2021. Ach. Am 12.12. hat Dynamo Dresden das letzte Mal gewonnen. Das war das letzte Spiel der Hinrunde gegen Erzgebirge Aue. Dieses Spiel fand auch am Wochenende wieder statt. Dieses Mal war das Ergebnis umgekehrt. 0:1 gewann Aue in Dresden. Und ja, seitdem Dresden keinen einzigen Dreier, also in der Rückrunde ohne einen Sieg. Trotz Trainerwechsel, Rino Capretti hat alles versucht, aber auch nicht wirklich viel zustande bekommen. Aber ja, auch das ist wirklich absolut erbärmlich. Und deswegen, ja, um nochmal wieder auch darauf zu kommen, auf unsere Tipps, würde ich sagen, trotzdem Vorteil immer noch bei Kaiserslautern, weil die Jungs haben eine gute Saison gespielt, haben gezeigt, dass sie richtig, richtig stark sind. Und deswegen glaube ich auch mit den Fans im Rücken, okay, klar, die hat Dresden auch, aber auch ja, die Lauterer waren, also haben ja echt Wahnsinnsstimmung gemacht diese Saison. Gibt es eine gute Möglichkeit für Kaiserslautern trotzdem aufzusteigen?
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch, Kaiserslautern der Favorit. Diesmal, ja, gehe ich auch mehr über die 51% zu 49% hinaus. Also ich sehe auch Kaiserslautern da ja, in der guten Verfassung. Aber ja, Dresden, also das kam mir, wenn ich die so gesehen habe, also wenn man sie hat spielen sehen, immer mal wieder so ja. Teile der Spiele in der Rückrunde, dann sah es nicht unbedingt so aus, als hätten sie das letzte Spiel im Dezember gewonnen, sondern ja, sie haben auch phasenweise zum Beispiel gegen Schalke zumindest mal eine Halbzeit wirklich richtig gut mitgespielt und auch Gefahr nach vorne entwickelt. Ja, auch gegen Aue war es auch nicht so, dass sie völlig kein Land gesehen haben. Gut, zugegeben, Aue schon abgestiegen, das sollte jetzt nicht der Gradmesser sein. Aber ja, das war auch ein offenes Spiel, auch einige Torgelegenheiten. Natürlich irgendwie naives Defensivverhalten, wie so häufig bei abstiegsbedrohten und dann auch abgestiegenen Vereinen. Auch hier wieder gegen Aue zu sehen, beim 0-1-Gegentreffer, dem Treffer des Tages von Nicolas Kühn. Da gab es eine Flanke von Zulinski von der rechten Seite und Akoto hat gepennt und ihn komplett ziehen lassen. Also ihn einfach nicht weiter bis zur Grundlinie konsequent verfolgt und gedeckt. Und ja, so ging dann halt die Generalprobe, die man dann hatte, im Gegensatz zu Kaiserslautern, schief, aber die alte Theaterweisheit, die steht ja, wenn die Generalprobe schief läuft, dann gelingt die Premiere. Also ja. Sind wir gespannt, ob das wirklich so ist. Da aber vielleicht ein gutes Omen auch für Dresden. Ja.
Ja, genau.
Schuster sah auf jeden Fall zu von der Tribüne.
Ja, das wird aber auf jeden Fall auch spannend, diese Spiele, um hier nochmal Service-Tweet zu machen, am Freitag und Dienstag. Also ihr habt alle was vor an diesen 20 Abenden.
20:30 Uhr jeweils.
Genau, perfekte
und
Zeit.
Und übrigens, ja. Das muss man auch nochmal sagen, habe ich mich nochmal schlau gemacht, weil ich neugierig war. Auch in der Relegation gibt es keine Auswärtstorregel mehr, wie im Europapokal. Also bei insgesamt Unentschieden geht's in die Verlängerung. Das macht es vielleicht in diesem Jahr noch ein bisschen knackiger und spannender.
Ja, das find ich geil. Diese Regel, also es ist eine der wenigen guten Regeländerungen, die es jetzt mal gab innerhalb der letzten paar Jahre. Gut, haben wir uns jetzt ausgetauscht über die dritte Liga und über das Aufstiegskonstrukt dort. Unten gab es noch ein bisschen Spannung. Es stand noch nicht fest, wer steigt als viertes Team ab, Viktoria Berlin oder Ferl. Viktoria musste sich gegen Meppen zu Hause zeigen und Ferl spielte gegen Duisburg in der Schauinsland-Reisen-Arena. Ja, vielleicht fangen wir an mit Meppen gegen Viktoria Berlin, weil das dauert ein bisschen länger, da sind nämlich einige Tore gefallen. Viktoria Berlin, ja, unter Druck, mussten gewinnen, mussten darauf hoffen, dass der MSV Duisburg zu Hause gegen Ferl gewinnt und hatten ja deshalb wahrscheinlich sehr viel Druck und trotzdem nur eine geringe Erfolgsaussicht. Und das hat man auch gesehen in der ersten Halbzeit, ziemlich nervös. Es gab eine ziemlich große Chance für die Berliner durch Yamada und Evina in der 27. Minute. Da wurde sogar einmal der Balken berührt. Aber sonst war die erste Halbzeit nicht wirklich erwähnenswert für mich. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber das war wieder Drittliga-Fußball, wie man ihn kennt.
Ja, das stimmt. Das ist völlig richtig. Meppen ja trotzdem, obwohl alles klar war, noch unterstützt vom Anhang. 700 Fans in Berlin, finde ich für Meppen irgendwie auch beachtlich am letzten Spieltag. Und du hast gesagt, Berlin musste liefern, stand unter Druck. Es kam dann ja allerdings so, dass Ferl auch dann in Paderborn gegen Duisburg hinten lag. Moritz Stoppelkamp hatte da zwischenzeitlich zur Führung getroffen. Und deshalb ein bisschen vielleicht Hoffnung, allerdings im Keim erstickt, kurz nach Wiederanpfiff von Morgan Fassbender. Hoher, weiter, langer Ball auf den schnellen Fassbender. Die Geschwindigkeit von ihm hier auch schon häufig Thema gewesen. Und ja, der schlänzte den Ball rein, so im zweiten Versuch, mit etwas genau, Glück.
Tankulic scheiterte, glaube ich, vorher. Und dann war Fassbender so ein bisschen abstaubend zur Stelle. Aber genau, hat er, glaube ich, noch einen Spieler gemützt von den Berlinern. Und Glück hast du, glaube ich, es trifft es ganz gut an dieser Stelle.
Ja, und dann ging es echt bescheiden weiter für die Viktoria, weil es einen Handelfmeter nur 4 Minuten später gab. Shinji Yamada in der ersten Halbzeit noch der Unglücksrabe, weil er die Chance nicht reinmachte, diese Dreifachchance. Und jetzt für ein Handspiel den Elfmeter gegen sich bekommen und Tankulic natürlich eine Sache für ihn.
Wer sonst?
Und er blieb cool in der 53. Minute vom Punkt. Und dann stand es 0-2. Patrick Ittrich
übrigens Schiedsrichter gewesen. Also haben sie wirklich einen ihrer Besten nach unten geschickt in der dritten Liga. Das passiert auch nicht so oft, dass der Dritte pfeift, ne? Aber beim Elfmeter natürlich einen guten Job gemacht.
Ja, für die wichtigen Spiele. Dann wird er auch nochmal in die dritte Liga beordert. Für die ganz wichtigen Spiele. Ja, aber tatsächlich kam ja Viktoria nochmal zurück. Ne?
Genau, Chrissy Menz war es in der 65. Minute, der nach einer Billardvorlage so ein bisschen sich da durchsetzen konnte im Strafraum und kurz hinter der Strafraumgrenze abzog und für den Anschluss sorgte. Und es kam so ein bisschen minimale Euphorie nochmal auf. Die wurde aber nur 3 Minuten später wieder erstickt von Lukas Krüger. Passives Abwehrverhalten der Berliner. Vielleicht waren sie auch schon am Pumpen, weil sie haben wirklich in der zweiten Halbzeit, man hat gesehen, sie haben es versucht, sprintet da zwischen dem Pass und macht das Ding dann rein. Und das Ding eigentlich gelaufen, aber Berlin weiter nicht aufgesteckt. Der Trainer, wie heißt er noch? Ist nicht mehr Muzzicato, sondern Farad Wuppertal. Toku, genau. Muss ich sagen, hat mir gut gefallen, hat seine Mannschaft weiter motiviert, obwohl ihm zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon klar war, dass Fair ja auch den Ausgleich gemacht hat in Duisburg. Ron Berlinski traf da. Übrigens auch Wahnsinn, Berlinski, 7. Tor in den letzten 7 Spielen. Also der hat wirklich großen Anteil an diesem Klassenerhalt für Fair. Wechselt leider nach Essen zum Aufsteiger.
Zum Aufsteiger.
Aber gut.
Können wir auch gleich nochmal kurz drüber reden.
Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Lukas Krüger auf jeden Fall mit dem Schlusspunkt fast. Nein, Tobias Gunte traf nochmal doppelt für Viktoria Berlin. Einmal in der 85. Minute per Kopf nach einer Ecke und dann noch einmal in der 90. auch per Kopf nach einer schönen Halbfeldflanke. Und es stand plötzlich 3-3. Richie Sukutapaso nur 1 Minute später mit dem 4-3 und somit dem Schlusspunkt einer zu Anfang zumindest imponierenden Saison von Viktoria Berlin, am Ende aber jedoch sehr ärgerlich. Nie zuvor ist ein Team abgestiegen, was so lange in den Top 3 stand. Man muss mal daran denken, nach 11 Spieltagen, wir haben darüber geredet, Viktoria Berlin noch ganz oben und deswegen schon schade, wenn man sich den Saisonverlauf so anschaut.
Ja, das stimmt. Am Ende und besonders in der Rückrunde ja auch nicht mehr überraschend. Das waren dann auch die O-Töne eigentlich nach dem Spiel. Vielen Berlinern war es eigentlich schon klar, die Vorzeichen waren ja sehr ungünstig. Man musste quasi darauf hoffen, dass Ferl verliert und gleichzeitig gewinnen. Und klar, Enttäuschung da, aber kein Weltuntergang. Trotzdem bitter nach dieser historischen Anfangsphase der Saison. Das ist echt krass, nach dem 11. Spieltag so dominant ja irgendwie auch gewesen gegen große Vereine. Ich erinnere mich da noch an diesen Kantersieg gegen Braunschweig, die jetzt aufgestiegen sind. Ja, da ging es ja für Braunschweig komplett anders los in der Saison. Und ja.
Man muss wirklich sagen, dass dieser Weggang von Tolcay Shigerci im Winter wirklich sehr viel kaputt gemacht hat dort in Berlin. Also er war wirklich der Dreh- und Angelpunkt des Spiels, der Regisseur. Ich glaube, hatte auch in der Hinrunde 6 Tore, 6 Vorlagen, irgendwie sowas in dem Dreh. Also wirklich sehr stark und das konnten sie einfach nicht kompensieren. Und von daher dieser Abstieg auch jetzt gerechtfertigt. Aber trotzdem war das ein ganz nettes Gastspiel. Also Viktoria Berlin kommt gerne zurück, irgendwann mal wieder in Liga 3. Aber ja, dieses Jahr hat es leider nicht gereicht. Somit die Absteiger, um es hier nochmal zu erwähnen. Natürlich Türkgücü München mit 0 Punkten. Havelse 23 Punkte. Die Würzburger Kickers mit 30. Und Viktoria Berlin mit 37 Punkten. Ja, kann man mit leben. Würzburg natürlich wirklich eine tragische Geschichte. Aber es kommen ja auch wieder neue. Und du weißt da, glaube ich, besser Bescheid als ich. Ich weiß nur, dass Essen es gepackt hat. Auch in einem Herzschlag-Finale haben da auch parallel auf Preußen-Münster schauen müssen. Hatten zwar die bessere Ausgangsposition, aber die Preußen hätten es durchaus auch schaffen können, hätte Essen nicht gewonnen. Die haben aber alles klar gemacht gegen LR Aalen da am letzten Spieltag. Und somit, ein Traditionsverein wieder in Liga 3. Du freust dich. Für mich hätte es nicht unbedingt sein müssen, aber warum nicht? Sicherlich eine Bereicherung nächstes Jahr.
Ja, nach 13 Jahren Viertklassigkeit, Rot-Weiß Essen endlich in der dritten Liga. Also das hatte ich auch so gar nicht auf dem Schirm, dass sie wirklich schon so lange da rumgedümpelt haben. Und deshalb ist es einfach verdient über die letzten Jahre. Im letzten Jahr waren sie noch 3 Punkte hinter Dortmund 2. Am Ende sind sie Zweiter geworden. Und deshalb in diesem Jahr hat es gereicht. Du hast es gesagt, Herzschlagfinale Preußen-Münster. Die haben auch gewonnen, aber Essen auch. Deshalb war das egal, was Münster gemacht hat. Und ja, ich muss sagen, auf Essen freue ich mich auf jeden Fall. Die altehrwürdige Hafenstraße, neue Stadion ja jetzt. Freue ich mich auch mal drauf, da in der dritten Liga mir Spiele aus der Entfernung zumindest anzuschauen. Und Traditionsduelle auch aus dem Pott, wie gegen Duisburg zum Beispiel. Das ist doch schön. Und es gab noch zwei weitere Aufsteiger, die jetzt feststehen seit dem vergangenen Wochenende. Ja. Und zwar aus der Regionalliga Südwest, die Spielvereinigung Elversberg kehrt auch zurück nach ein paar Jahren durch ein 2:0 gegen den FC Homburg mit Spielern immerhin wie Luca Schnellbacher oder Carlo Sickinger, die man ja auch auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit noch in der dritten Liga gesehen hat. Und aus der Regionalliga Bayern die Spielvereinigung Bayreuth mit Ex-Bundesligaspieler Timo Rost.
Als Trainer, hoffe ich.
Als Trainer.
Cottbus-Legende.
Als Trainer.
Genau. Ja, ach was, ja,
Bayreuth. 2-1 gegen Aschaffenburg haben sie gepackt.
Ein Glückwünsche nach in Süden. Ja, und im Norden spielt Oldenburg gegen BFC Dynamo, glaube ich. Und
da bin ich Oldenburg sehr, sehr gespannt. Oldenburg hat noch einen Spieltag, glaube ich.
Können sie es noch verhauen?
Also ganz theoretisch, sie haben 3 Punkte Vorsprung, glaube ich, vor Weiche Flensburg, aber das viel bessere Torverhältnis, also das sollte eigentlich reichen. Okay. Spielen aber gegen Holstein 2, also dass es da nochmal ein 12-0 von Holstein gibt, nicht ausgeschlossen, aber nein. BFC Dynamo dafür aber aus Berlin sicher dabei, der Stasi-Club, da haben wir doch auch Bock in der dritten Liga, oder?
Da haben wir ganz besonders Bock, die Hunde, ja. Aber nee, gut, dann also, ist das... Ich glaube, die spielen im selben Stadion wie Viktoria Berlin. Also dann wäre uns dieses Stadion wenigstens erhalten, da am Mauerpark. Das ist ja eigentlich ziemlich schön. Aber gut.
Und wieder ein Berliner Verein dann.
Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Wer es da packt, wird sicherlich hart umkämpftes Spiel. Weißt du zufällig aus dem Kopf gerade, wann da die Spiele sind? Ich weiß nämlich nicht.
Die Aufstiegs-Playoffs.
Genau.
Aus dem Kopf nicht, aber vielleicht kriege ich die hier gerade nochmal.
Das hier ist Live-Service für unsere HörerInnen. Also,
nee, sehe ich hier nicht. Bitte.
Ja gut, ich meine, ihr habt selber ein Handy, für die, die es gucken wollen. Schaut nach.
Doch, 28. Mai. Samstag, 28. Mai und Rückspiel Samstag, 4. Juni. Also ist noch ein bisschen hin, aber dann freut man sich wieder auf so ein Game, weil dann schon die Saison gefühlt schon wieder Jahre her ist und man wieder Bock auf Fußball hat.
Wir haben ja nichts zwischendurch, außer die elende Nations League. Also
stimmt.
Übrigens, kurze Anekdote noch. Ich war am Wochenende bei Chicago Fire, eigentlich nur, um mit Rafa Chichos zu schnacken. Aber der Boy hatte Geburtstag und hat sich frech, wie er ist, ganz schnell verkrümelt nach dem Abpfiff. Und ich durfte sogar in die Kabine. In Amerika darf man das ja.
Das ist so geil.
Hab da einiges gesehen von Spielern, was ich lieber nicht gesehen hätte. Aber sowohl Chichos als auch Fabi Herbers nicht mehr da gewesen. Deswegen stand ich nur blöd rum und hab da dann den spanischen
den Leuten beim Duschen zugeschaut.
Ja, genau. Auch ein Privileg. Ja, für alle, die sich fragen, wie Sheldon Shaqiri bestückt ist, gerne personal message an mich. Ich gebe Auskünfte. Nee, gut. Ja, wie geht es weiter? Wann kommt unsere nächste Folge? Ihr wisst es ja, wir machen ja gerne diese sagenumwobene Awardshow. Die wird es auch dieses Jahr wieder geben. Und zwar am, haben wir uns schon geeinigt? Oder
Nächste Woche, oder?
Nächste Woche, ja, genau. Gibt es die Awardshow, die Relegation, bis dahin leider noch nicht abgeschlossen. Da schauen wir mal, ob wir es irgendwie zeitlich hinbekommen, vielleicht noch was zwischendurch darüber zu machen. Ja. Ihr werdet es erfahren, entweder ploppt was auf bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens oder halt nicht. Ihr wisst ja, es ist alles ein bisschen schwieriger mit der Zeitverschiebung, auch mit der Arbeit, die wir ja beide verrichten müssen. Deswegen können wir da keine Versprechung machen, aber wir versuchen unser Bestes, aber worauf ihr euch verlassen könnt, ist die Awardshow kommende Woche.
Ja, genau. Vielleicht nochmal zur Erklärung, genau, Montag ja das Rückspiel in der zweiten beziehungsweise Bundesliga Relegation. Deshalb Montagabend ja erst und da wir ja, das wisst ihr ja, am Dienstag wieder die neue Folge am Start haben. Schwierig, das direkt aktuell mit einzubinden. Ärgert uns sehr. Das war in der letzten Saison auch noch anders. Ich habe es ja sogar mal nachgeschaut. Da war das Rückspiel an einem Samstag und beziehungsweise an einem Sonntag dann zweite, dritte Liga-Relegation. Da konnte man ganz entspannt die Folge machen und alle aktuellen Sachen mit einbinden. Ja,
Termin das ist einfach eine Frechheit, finde ich. Eine Frechheit, dass das nicht nach unserem Podcast irgendwie aufgebaut wird.
Ja,
das aber gut. Aber auch. Wir haben noch nie was geschenkt bekommen, also wir werden es schon schaffen. Gut, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Ich muss gleich zur Arbeit.
Ja, deswegen, stimmt. Bei dir ist es ja jetzt Viertel nach zehn.
Nee, Viertel nach neun, genau, fast.
Ja.
So, ich hoffe, du nimmst dir gleich ein schönes Stück Kuchen ohne viel Fett und ohne Zucker und genießt den auf dem Sofa, damit der Strandfigur nichts im Weg steht. Und wir hören uns dann kommende Woche wieder mit der Awardshow. Ich hoffe, rausgeputzt und gestriegelt.
Ja, absolut.
Sehr schön.
In alter Frische, nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Viel Spaß bei der Relegation.
Jo, ciao, ciao.
Ciao.